Ja, und ehe ich mich versehe, fliegen mir Affen aus dem Hintern.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt Hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino bei Radio Blau, Radio Korax und Radio Fratz. Ja, die EM läuft, es ist eine ruhige Kinowoche, aber es wagen sich doch ein paar Kinofilme an den Start. Auch wenn alle irgendwie offensichtlich nur in Alles steht Kopf Teil 2 gehen, die Kinos stehen also gerade wirklich Kopf. Aber in dieser Woche gibt es neues Futter für alle, nämlich A Quiet Place Tag 1, das Prequel. Es gibt aber auch einen neuen Film mit Sean Penn und Dakota Fanning, Daddy-O. Und wir reden außerdem auch über den wirklich hervorragenden Die Gleichung des Lebens, ein französischer Film mit einer jungen Mathematikerin. Das und mehr in den nächsten 2 Stunden Kino hier bei Radio Blau. Ihr werdet auch viele andere Stimmen hören in den nächsten 2 Stunden. So viel ist sicher. Die haben uns nämlich alle was zugespielt. Robert ist auch nachher wieder hier und wird euch dann erzählen, wie es mit The Quiet Place aussieht. Aber vorher machen wir ein bisschen Musik hier.
Ja. Psst. Willkommen. Ich grüße.
Wir haben jetzt natürlich ein Problem, ne? Wir machen Hörfunk.
Psst. Ja. Leise ist die Devise. Lars hat es euch schon angeteasert. Erstmal herzlich willkommen, Toni, hier im
Hallo Robert.
Studio.
Jetzt auch im Live-Betrieb.
Genau, wir können jetzt auch nochmal dann vielleicht einen Off-Guss machen. Es ist sehr warm. Tat, ich weiß nicht, wo die Jingles sind vom Lars, seine Off-Guss-Jingles, die habe ich gar nicht. Aber stellt es euch einfach vor, es ist einfach sehr warm. Und wir hören hier im Hintergrund schon mal die Score von dem ersten A Quiet Place. Es gab 2 Teile, der erste 2018, der zweite 2020. Da habe ich jetzt erstmal gerade so registriert, krass, der war ja auch so mitten in der Pandemie scheinbar rausgekommen. Mhm. Damals inszeniert von John Krasinski. Emily Blunt war dabei, was seine Frau ist. Er war vorher viel, also ich kenne ihn eigentlich gar nicht, aber in The Office zu Hause, Comedy-Mensch eigentlich. Und dann kommt er auf einmal mit so einem, ja, mit so einem Horror-Sci-Fi-Streifen, Thriller.
Also ich kannte ihn gar nicht.
Ja, ich kannte ihn vorher auch nicht. Ich habe da nur nachgeguckt und gesehen, krass, der kommt aus der Comedy-Schiene. Und das ist eben...
Office habe ich nicht gesehen, aber Quiet Place hatte sich natürlich einen Namen gemacht und auch sein Gesicht etwas bekannter gemacht. Er selber ist ja als Darsteller dann nicht über den ersten Teil hinausgekommen. So viel kann man, denke ich, inzwischen sagen. Es gab dann noch einen zweiten Teil, auch wieder mit Emily Blunt, der also wirklich dort fortgesetzt hat, wo Teil 1 aufgehört hat. Entsprechend auch quasi weiterentwickelt die Gesellschaft, die sich schon ein bisschen an die neuen Gegebenheiten auf dem Planeten Erde angepasst hat.
Was sind die Gegebenheiten denn? Was denn da los?
Gegebenheiten, genau. Es gab also im ersten Teil diese Invasion der Außerirdischen, die also extrem gehörempfindlich sind, die offensichtlich keine optischen Wahrnehmungssinne haben, sondern reinweg nach Gehör agieren und vor allem eben aggressiv Jagd auf die Menschen machen. Und wer also ein Geräusch zu viel macht, deswegen seid vorsichtig, wie laut ihr euer Radio heute stellt, der wird gnadenlos weggefangen und weggemetzelt. Und das war so ein bisschen der Unterschied jetzt zu diesem dritten Teil. Das war also im ersten und zweiten Teil schon in einem Stadium waren, in dem diese Invasion schon stattgefunden hat und sich die menschliche Gesellschaft ein Stück weit schon darauf eingestellt hat. Es ist ja also bekannt, wie diese Kreaturen vorgehen und was man besser vermeiden sollte, um ihnen möglichst aus dem Weg zu gehen. Und das war eigentlich das Interessante an diesen ersten beiden Teilen. Also ich erinnere mich da vor allem an den zweiten Teil, als die Familie dann auf so einem, oder war das noch in dem ersten, wo sie auf diesem Landhaus waren?
Erstes Landhaus.
Das war das Landhaus, genau, im ersten Teil, wo also zum Beispiel draußen Bewegungsmelder aufgestellt worden sind, die dann optische Signale auslösen als Alarm sozusagen für die Bewohner, dass dort Bewegung ist, dass die Wege mit Sägespäne ausgelegt worden sind, dass wenn man dort barfuß drüber läuft, man möglichst keine Geräusche macht. Im zweiten Teil fand ich sehr interessant, hat man in so einem alten Industrieofen sozusagen einen Ruheraum eingerichtet. Der ist also so groß und geräumig, diese ehemalige Brennstoffkammer, dass man sich dort drin zu zweit, zu dritt aufhalten konnte.
Nicht lange, weil die Luft sonst knapp wird.
Ja, aber und diese Kleinigkeiten, das weiß ich noch, dass ich zum Beispiel da drin gesessen habe und als sie in diesen Ofen reingeklettert sind und die Tür zugemacht haben, dass ich gedacht habe, oh, na Mensch, da wird doch aber schnell die Luft dünner. Und kurze Zeit später wurde das dann eben auch aufgegriffen, dass das für die ein echtes Problem ist. Die können sich dort also für eine gewisse Zeit vor den Kreaturen verstecken. Der Ofen ist von innen gedämmt worden nochmal, dass also keine Geräusche nach draußen dringen, aber die Luft wird halt ziemlich schnell knapp. Und so hat man aus dieser Prämisse in diesen ersten beiden Teilen sehr viel, sehr Interessantes, sehr Spannendes, fand ich, rausgeholt. Und jetzt kommen wir aber eben zu diesem dritten Teil, der nicht mehr an dieser Geschichte der ersten beiden Teile anknüpft, sondern, wie es der Name schon sagt, A Quiet Place 3, Tag 1. Day One.
Quiet Place Part 3 kommt ja tatsächlich noch.
Okay, stimmt. Hat er recht, mal wieder.
So, der kommt nur noch, deswegen ist es wirklich Day One. Und obwohl wir schon im zweiten Teil am Anfang den Day One tatsächlich gesehen haben, nur von der Aussicht der Familie, was auch schon sehr spektakulär war, das war die verdammt krasse Szene, wo der Bus entgegengerollt kommt und währenddessen kommt aus dem Bus in Unschärfe dieses Vieh rausgekrabbelt. Das war sehr intens. Mhm. So, jetzt sind wir aber in New York. Jetzt sind wir hier in einer großen Stadt.
Genau.
Davon hatten wir ein bisschen gehört, weil ein Charakter, den wir aus Teil 2 kennen, taucht hier nebenbei so ein bisschen auf und hat ein bisschen erzählt, wie die Panik ausgebrochen ist damals.
Ja, also der Film beginnt mit einer totalen Panorama-Einblendung von New York, der Skyline von New York, wie wir es heute kennen, und der Information, dass also in New York ein durchschnittlicher Lärmpegel von 90 Dezibel herrscht, was wohl so etwa einem andauernden Schrei entspricht. Und das ist natürlich der ideale Spot für die neuen Besucher der Erde, sozusagen, wo man zuerst mal einen Besuch abstatten kann. Und das sehen wir jetzt also. Day One beschäftigt sich jetzt also nochmal ganz ausdrücklich mit eben diesem ersten Tag der Invasion. Er lässt sich tatsächlich auch am Anfang ein klein bisschen Zeit noch, bevor es dann wirklich losgeht, was ich gar nicht so schlecht fand. Wir lernen also, wie hieße Lupita Nyong'olo, spielt hier die Hauptrolle einer Patientin, die im Hospiz, was sagt man? Einsitz zu Gast ist sicherlich nicht, aber Patientin.
Sie wartet auf den Tod. Wir haben hier in Hauptdarstellerin schon mal eine Person, die schon mehrfach, ihr wurde schon mehrfach im Leben gesagt, es ist bald zu Ende. Hm. Du hast noch so viele Monate, du hast noch so viele Wochen und so viele Jahre und sie lebt trotzdem immer weiter. Und das ist schon der erste interessante Aspekt. Wir haben hier eine Hauptperson, die schon öfters damit gerechnet hat, dass ihr Leben so endet. Und deswegen hat sie andere Präferenzen als wie gewisse andere Leute, wenn das dann hier losgeht. Aber es fängt erstmal mit an, dass sie mit ihren Pfleger und der ganzen Gruppe so ein kleines Puppenspiel, so ein Marionettenspiel besuchen. Der Pfleger wird übrigens gespielt von Ned Wolf. Der hat auch von dem Regisseur, der Regisseur. Wir haben hier diesmal, hat es nicht John Krasinski gemacht, sondern der Regisseur von Pick, den ich absolut hervorragend großartig fand da vor ein, zwei Jahren. Nee. Also erst 2018 rausgekommen, es hat ewig gedauert, bis er hier angekommen ist. Aber das war mein Top-Nummer-1-Film, genau, von 21 war der. Und der war inszeniert von Michael Sarnowski. Der hat mich beeindruckt, ist mein Platz 1 gewesen damals und hat nochmal Nicolas Cage für mich in ganz andere Höhen befördert. Er war ganz ruhig, ganz langsamer Film, aber tolle Bilder und ein bisschen charaktermäßig stark aufgebaut. Und er hat diesen Film jetzt hier geschrieben und inszeniert. Genau, Ned Wolf hat eben auch bei The Pick schon mitgespielt, mit dem ist Susanne Cage unterwegs und er hat hier eben die kleine Rolle als Pfleger am Anfang, bis es dann richtig losgeht. Und genau, das eine ist schon, die Sache ist, wie heißt sie denn jetzt?
Sam heißt Sam, sie ganz genau. Einfach. Und Sam
will zur Pizzeria.
Ist natürlich so ein bisschen frustriert von diesem Alltag im Hospiz und von all den Schmerzen, die sie auch persönlich natürlich hat. Und der Pfleger organisiert für die Gruppe so einen Ausflug in dieses Puppentheater in der Innenstadt in Manhattan. Und er lockt sie dann so ein Stück weit mit eben dieser Aussicht, doch nochmal nach Manhattan zu kommen. Sie hatte damit schon abgeschlossen. Das ist so ihre Heimat und also so die Grenze zwischen Manhattan und Harlem im Norden.
Genau, sie wollte ja noch zu Harlem, dann noch in die Pizzeria.
Genau, und sie hat also da Kindheitserinnerungen dran, weil sie dort mit ihrem Vater aufgewachsen ist und immer in so ein Jazzcafé gegangen ist. Danach hat er ihr eine Pizza geholt und sie war also dort schon mal quasi Abschied nehmen, weil sie ja wie gesagt schon mehrmals die Aussicht bekommen hat, dass sie nicht mehr lange leben wird. Und diese Aussicht, dass doch jetzt nochmal wiedersehen zu können, das überzeugt sie dann eben doch nochmal mitzukommen auf diesen Ausflug. Und natürlich kommt es, wie es kommen muss, in dem Moment, als sie dort dann aus diesem Puppentheater rauskommen, glaube ich, startet dann diese Invasion mit all dem Chaos und dem Trouble, der da draus entsteht. Die Bilder, die wir dann zu sehen bekommen, haben sicherlich auch nicht ganz rein zufällig eine gewisse optische Ähnlichkeit mit dem, was wir am 11. September 2001 aus Manhattan zu sehen bekamen. Also dieses, sie ist dann auch, hat das Gesicht so staubbedeckt wie diese Frau, von der es dieses sehr bekannte Foto von diesem Tag gibt. Und ja, und sie steuert dann auch so ein bisschen durch die Straßen ziellos, erstmal orientierungslos und auf der Suche nach was oder versucht zu realisieren, was ist denn jetzt hier überhaupt passiert. Und da macht der Film, wie ich finde, schon den ersten kleinen Fehler. Es wäre aus meiner Sicht sehr interessant gewesen, diese Lernkurve bei den Menschen zu sehen, die jetzt hier also von jetzt auf gleich mit dieser völlig neuen Situation konfrontiert werden, die nicht wissen, dass diese Kreaturen nach Gehör jagen und Jagd auf sie machen, sondern die das erstmal rausfinden müssen und denen klar werden muss, okay, wir müssen uns jetzt hier möglichst leise verhalten. Und diese Lernkurve, das wird so ein bisschen übersprungen, indem also die Hauptdarstellerin Sam hier im Zuge dieser ersten Angriffswelle ausgenockt wird, sie verliert das Bewusstsein und im nächsten Moment wird auch für uns, das wird jetzt in dem Moment enden die Ereignisse dort und in der nächsten Einstellung wird sie also aufgeweckt von anderen Überlebenden, die sie gerettet haben und die wissen in dem Moment, sie hat, keine Ahnung, vielleicht 24 Stunden oder so war sie außer Gefecht, hat nichts mitbekommen und in der Zeit hat die andere Gruppe aber schon eine Notunterkunft in diesem Puppentheater eingerichtet, wo also so, keine Ahnung, vielleicht 20, 30 Menschen sitzen und sich schon verbarrikadiert haben und schon sich sehr leise verhalten. Sie wacht also auf, ihr wird sofort der Mund zugehalten, dass sie nicht schreit und ihr wird ganz klar deutlich gemacht, du darfst kein Geräusch machen. Das versteht sie auch, ist auch soweit schlüssig. Aber wie gesagt, dadurch nimmt der Film sich hier ganz viele Möglichkeiten, nochmal was anderes zu erzählen, was Neues aus dieser Prämisse. Du musst möglichst leise sein. Wir haben hier Angreifer, die nach Gehör jagen. Da nochmal Neues zu zeigen, was wir im ersten und zweiten Teil noch nicht gesehen hätten. Und das fand ich sehr schade für den gesamten Rest auch. Weil danach wird es dann so ein bisschen so dieses übliche, wir streifen durch die Großstadt, müssen zu einem gewissen Zielpunkt. Das mag für den einen der Evakuierungspunkt im Süden sein, das mag für den anderen die alte Pizzeria im Norden in Harlem sein. Aber der Weg dahin, der ist dann Inhalt dieses restlichen Filmes und dass man da immer wieder auf diese Kreaturen trifft und dass auch mal der ein oder andere das nicht überleben wird, das ist dann so ein bisschen 0815 vom Reißbrett.
Ja, es ist einfach, wir haben diese Story mit ihr. Sie trifft dann später noch, wir haben auch einen zweiten Hauptcharakter, auf den sie später trifft. Jetzt haben wir wieder weil sie unterhalten sich ja auch nicht so oft, dass sie sich dauernd mit Namen anreden. Das ist halt dann auch wieder schwierig.
Ja,
wir hatten ja auch noch die Prämisse, was eigentlich jetzt auch das Ding ist. Wir hatten bei der Familie die eine Person, die nicht hören konnte, was die Schauspielerin in Wirklichkeit auch nicht konnte. Und aber was cool ist. Und dann hatten wir aber auch so, dass die Familie von Anfang an schon mit Gebärdensprache. So, und da hatte ich mir auch schon gedacht, wie ist das bei anderen gelaufen? Aber ja, das ist halt so klassisch, wenn du halt nicht reden kannst, musst du dich halt mit Händen und Füßen oder du wartest, bis es regnet. Das ist ja auch so das Thema. Klar, deine Lautstärke, wenn deine Lautstärke unter der Umgebungsgeräusche ist, dann hast du eine Chance.
Das fand ich zum Beispiel auch, das war nicht schlecht, eine kleine Szene. Auf ihrem Weg treffen sie auf zwei Kinder, die im Park sich quasi es gibt da einen Springbrunnen, der so eine Kuppel aus Wasser bildet. Und die beiden Kinder haben sich unter dieser Wasserkuppel hingesetzt, weil von dort relativ wenig Geräusche natürlich nach draußen dringen. Das fand ich sehr, sehr clever zum Beispiel. Aber davon gibt es leider sehr, sehr wenige solcher kleinen, cleveren Gimmicks.
Sie trifft dann auf Eric. Eric wird gespielt von Joseph Quinn. Ein britischer Schauspieler, viele kennen ihn aus Stranger Things, aus der letzten Staffel, da war es Eddie. Und ich finde, ist ein sehr, sehr cooler, sehr guter Schauspieler. Er verfolgt sie, dann haben wir noch die Katze zu erwähnen.
Frodo, die Katze, ja.
Die sie immer mit sich rumträgt, ihre Katze, und die Katze führt ihn irgendwie zu ihr, und er ist richtig so verloren. Also er weiß gar nicht, erzählt dann, dass er aus Großbritannien ist, nur hier zum Jura studieren, und eigentlich, ja, der will jetzt nicht unbedingt zu dem Schiff, will er Anschluss und verfolgt sie da, er ist irgendwie so traurig und weiß nicht, wohin mit sich, und denkt, geht lieber mit ihr mit. So, das ist so ein bisschen so zwischen den Zeilen eher so die, warum er das macht. Ne?
Weil ich sagen muss, dann, wie gesagt, er holt ein bisschen wenig aus dieser Prämisse raus, aber ich fand es am Ende einen durchaus interessanten, gar nicht so ungelungenen Genre-Mix, so ein bisschen. Also es ist kein klassischer reiner Horrorfilm, sondern gerade diese Beziehung zwischen den beiden, Sam und Eric, die jetzt hier also mehr oder weniger gezwungenermaßen, aber dann doch irgendwie freiwillig auf diesen gemeinsamen Weg ein Stück weit gehen, und was sich da zwischen den beiden entwickelt, die Chemie auch zwischen den beiden Darstellern. Muss ich sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe ein paar Kritiken gelesen, die nicht so wohlwollend dem Film gegenüber eingestellt waren, die auch meinten, dass da ein hoher Kitsch-Faktor mit drin ist, was ich ein Stück weit nachvollziehen kann, ich es aber nicht unangebracht oder übertrieben fand. Also ich konnte mich da sehr gut mit anfreuen. Es gibt so ein paar schöne, kleine, ruhige Szenen, ob das ganz am Anfang ist, wenn es also dieses Puppentheaterstück vorgeführt wird, oder wenn die beiden später in einem Jazzcafé sind und Eric dort ein Kunststück für Sam aufführt, wenn sie so diese kleinen intimen Momente, wo sie sich ein Stück weit sicher fühlen in so einem kleinen Refugium, dass sowas auch nicht einfach übergangen wird, sondern da ein bisschen was anderes auch mal reingespielt wird, als immer nur dieser Horror-Thrill. Das fand ich eigentlich sehr angenehm.
Das ist eigentlich auch die Stärke des Regisseurs. Also bei Pick ist hauptsächlich nur zwischenmenschliche Sachen. Nur zwischenmenschliche Charaktersachen ist bei Pick im Vordergrund. Ja, da gibt es auch keine Kreaturen oder irgendwas. Und das ist das, was der gut kann. Ich habe auch gesehen, er hat auch Kamera, Schnitt und alles. Er hat sozusagen sein komplettes Team, die hier auch dabei sind, weil ich gesehen habe, auch bei Quiet Place eben, da waren übrigens die ersten zwei Teile von jeweils zwei verschiedenen Kamerafrauen gemacht worden. Und hier hat ich mal nachgeguckt, Kamera, Schnitt und so weiter, ist alles eben sein Team. Aber ja, der Regisseur hat eben, Pick war sein erster Langfilm, und schon krass, dass er nach dem Film dann sowas angeboten bekommt.
Eigentlich was komplett anderes, ne?
Die zwischenmenschlichen Sachen, das sind seine Stärke, aber ich würde jetzt mal auf sowas kommen, ich mag es einfach dann nicht, wenn so das Monsterfilme, wenn das dann, ja, wir haben den Tag 1, aber ich will trotzdem, das habe ich ganz schön, auch wenn man so weit weg guckt, man sieht sie dann, wie die über die Sachen so drüber hüpfen. Ach, ich weiß nicht, das hätte ich nicht so gebraucht. Weil da hätten die vielleicht dann, man hätte einfach, da hätte akzeptieren können, dass die irgendwo immer in dunklen Ecken sitzen, dass die irgendwie nicht oben rumrennen. Weil wir haben zum Beispiel diese
Serien
unten in den U-Bahn-Tunneln.
Ja.
Und das ist sehr, sehr, da ist das sehr effektiv. Da funktioniert das richtig gut.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also es gibt ja, es ist ja ein Stück weit szenenabhängig. Also du hast diese Szene in der U-Bahn, wo die ein Stück weit auf der Lauer liegen. Und du hast diese Szene, die du gerade angesprochen hast, die auch im Trailer schon zu sehen war und recht, eigentlich auch recht beeindruckend aussieht, so wie so ein Helikopterflug über die Häuserschluchten erfolgt und du siehst eben aus dem Helikopter heraus, wie diese Kreaturen dort blitzschnell die ganzen Häuser hochkrabbeln. Und das ist ja aber in dem Moment, weil eben da die Helikopter gerade drüber fliegen, krabbeln die ja dieser Geräuschkulisse des Helikopters hinterher. Also das ist für mich insgesamt nachvollziehbar. Und auch das muss ich sagen, war insgesamt eher gut. Klar gibt es so ein paar Stellen, wo du dich manchmal fragst, naja, da hätte ich mich jetzt aber anders verhalten. Aber insgesamt geht man sehr schlüssig damit um. Du hast zwar gesagt, hast es irgendwo gelesen, die Geräuschempfindlichkeit der Kreaturen orientiert sich immer, ist immer ein Stück weit Drehbuch, storyabhängig, also so wie man es gerade braucht. Das ist sicherlich auch nicht ganz von der Hand zu weisen, aber insgesamt ist das, folgt das einem sehr schlüssigen, sehr logischen Konzept und hat nur ganz wenige logische Ausreißer oder kurz, wo man das mal beiseite schiebt, der Dramatik wegen. Also insgesamt muss ich sagen, deswegen war ich auch gestern, auch wenn es sicherlich nicht an die Qualität der ersten beiden Teile herankommt, insgesamt trotzdem überzeugt von dem Film.
Aber auf jeden Fall war gut. Ich habe eben, ich habe schon dir erzählt, ich war ein bisschen, an dem Tag war es sehr heiß, am Donnerstag schon geguckt und bin dann so irgendwie ins Kino und hing dann so ein bisschen im Sitz. Und das war, also ich konnte mich nicht richtig gut drauf einlassen, auch schade dann für so einen Film, weil ich ein bisschen vom Tag, ich werde durch war, nächste Woche vielleicht nochmal anschauen. Ja, es ist eben schwierig, dieses Nummertag. Also, aber es ist eben so, ob es nur Tag 1 war oder jetzt Tag 4 wäre oder so. Es ist im Moment so ein bisschen, naja, wir haben noch den Evakuierungsaspekt, dass es losgeht, dass wir die Helikopter haben, dass Leute zu Schiffen wollen. Das hätte man natürlich viel später nicht mehr, weil das dann irgendwann vorbei ist. Aber der spielt auch nicht so. Die Hauptrolle sind die beiden. Das ist das Zentrum. Also das, ja. Das ist so.
Der Film dreht sich ausschließlich um Sam und Eric.
So, und die man kriegt auch nicht so viel mit, wie die ganze USA reagiert. Also wie reagiert das Militär direkt? Also man sieht keine.
Das ist das, was wir eben schon sagten.
Militär,
wenn ich dich unterbreche. Es ist sehr intim. Es konzentriert sich trotz dieser ganzen Rahmenbedingungen auf diese beiden, auf Sam und Eric und ihren kleinen gemeinsamen Weg durch Manhattan und alles, was damit zusammenhängt, sowohl von den Gefahren als auch dem, was sich da zwischen den beiden entwickelt oder nicht entwickelt.
Ich dachte schon auf ihren kleinen gemeinsamen Freund, die Katze.
Ja, auf Frodo. Ja. Frodo ist auch immer dabei.
Frodo
hat mich ein bisschen genervt manchmal.
Die von zwei Katzen gespielt wird, von Nico und Schnitzel.
Ah, okay.
Das sind die zwei Schauspielerkatzen, die spielen. Ich habe Kritiken gesehen, da gibt es eine, die fand, mag generell Tiere in Filmen nicht und eine Katze, die immer so ruhig bleibt. Und da war sie komplett raus mit der Katze. Und dann der andere, der Yves von Moviepilot, meinte, oh, ich mag Katzen jetzt nicht so, aber nach dem Film hätte ich mir eine Katze zugelegt. Also ja, da habe ich auch schon festgestellt, da gibt es komplett. Ja, aber das ist immer scheinbar diese typische Hunde, Katzen oder Tiere mag ich nicht Geschichte oder ich mag Aspekte in Filmen und mag die nicht, ne? Also wenn man ein Katzenhasser ist, dann ist das der Film auch nicht für ihn, weil dann die Katze ist immer dabei.
Ja, gut,
dann also, ist es halt so.
Aber an der, ne? Katze scheitert oder siegt der Film jetzt nicht. Also,
nee, also die, ich fand es eigentlich sehr
dabei.
Putzig, sie ist dabei, macht ziemlich viel mit und ist eine ziemlich geschillte, ruhige Katze.
Also die ist unglaublich gechillt, deswegen habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob die jetzt wirklich echt ist, weil die so, egal was da um sie rum passiert, die zeigt so überhaupt keine Reaktion, die ist so tiefenentspannt. Also.
Und muss ja bedenken, auch während der Dreharbeiten, auch wenn die Katzen da hatten,
Mein Clown hat die bei den Dreharbeiten jetzt keine originalen Monster vor sich gesehen, die kommen ja dann doch alle aus dem
Computer.
Aber
trotzdem, bei Dreharbeiten ist ziemlich viel Stress, ziemlich viele Leute und dann muss die Katze trotzdem geschillt sein, ne?
Naja, die war gut trainiert auf jeden Fall. Naja, Schnitzel und Nico, die beiden. Ja. Schnitzel und Nico ergibt zusammen Frodo.
Genau.
Also insgesamt denke ich doch eine Fortsetzung, die jetzt nicht vollkommen...
Ein Prequel.
Ich erinnere da mich immer gerne an Dennis, der damals, als es um die Känguru-Chroniken ging, der ganz stolz hier berichtet hat nach seinem Eindruck. Also, sie haben es geschafft, das Känguru nicht zu töten, nicht kaputt zu machen. Und so ähnlich, glaube ich, ist es, schöne Grüße an Dennis, so ähnlich ist es, glaube ich, hier ein bisschen mit Quiet Place Day One. Er macht jetzt die ersten Teile nicht kaputt, kommt aber an die Qualität nicht ganz ran.
Bringt aber auch nicht mehr
Infos. Ist für sich alleinstehend, denn du hast ja gesagt, es wird noch einen dritten Teil geben, der wirklich an den Ereignissen der ersten beiden nochmal anschließt. Also als alleinstehender Film, der nicht nur ein reiner Horrorfilm ist, sondern eben auch so ein bisschen Stärken hat in der Darstellung der zwischenmenschlichen Beziehungen und da ein paar schöne Bilder auf die Leinwand zaubern kann, ein paar schöne Momente. Dafür ist es ein durchaus gelungener Film.
Genau, also man könnte ihn eventuell auch gucken, wenn man noch keine der ersten zwei gesehen hat, was ein Prequel ist. Wenn man halt den ersten damals gesehen hat, dauert es etwas länger, bis man so ein Vieh halt richtig sieht. Ne, was hier dann viel schneller natürlich der Fall ist. Beim ersten war das spannender, wenn man zum ersten Mal das langsam um die Ecke kommt und siehst, wie das aussieht und wenn du dann so Nahaufnahmen hast und siehst, holy shit, das sind also diese Viecher, weil die fand ich auch sehr gut schon damals designt und links war mit Monstern kreieren ist es halt so eine Sache. Es gibt in den Hollywood-Kinofilmen schon so viele Sachen und da noch was Spezielles Kreatives zu entwerfen, ist auch nicht mehr so einfach, was nicht ähnlich ist zu Sachen, die man schon gesehen hat oder kennt.
Das stimmt. Ja. Also A Quiet Place, Tag 1, könnt ihr euch jetzt angucken, natürlich in den bekannten Multiplex-Kinos.
Ja, und ich spiele einfach noch was aus den vorigen Soundtrack.
Spiel uns was, aber was Leises.
Ein Mann kommt an. Er reist sehr schnell. Er weiß, was er will. Er kommt über das Wasser. Er reist mit anderen. Er ist unser Feind. Er bringt Gewalt und Zerstörung.
Oh mein Gott, wer wird das wohl sein? Ja, um das rauszufinden, müsst ihr... James Bond, irgendein Teil gucken, da war es her. Ja, aber abgesehen davon machen wir jetzt weiter mit den...
Die Filmstarts der Woche.
Genau. Und da ist... hat Lars die Gleichung ihres Lebens gesehen und da hören wir doch mal rein.
Hallo ihr Lieben, ich grüße euch aus Karlovy Vary vom wunderschönen Filmfestival hier mit dem französischen Film der Woche. Le Théorème de Marguerite heißt dieser Film von Anna Nouvion. In der deutschen Fassung Die Gleichung ihres Lebens. Kann man machen, muss man jetzt nicht. Also Die Gleichung von Marguerite ist eigentlich der Originaltitel. Im Mittelpunkt steht eben jene Marguerite, eine junge Frau, die an einer mathematischen Fakultät arbeitet, dort als Dozentin. Sie bewegt sich meistens gedrungen und versteckt hinter ihrer großen Brille durch die Flure der Fakultät und versucht eher nicht aufzufallen und stürzt sich mit ihrem ganzen Leben und ihrer ganzen Existenz in die Wissenschaft und vor allen Dingen der Lösung eines mathematischen Problems, dem Beweis der Goldbachschen Vermutung. Das ist ein scheinbar unlösbares Problem, doch damit gibt sich Marguerite ebenso wenig zufrieden wie ihr Professor Werner. Dem ist jedes Mittel recht, solange es auch irgendwie nur zur Lösung führt. Und so zögert er nicht, einen fähigen Studenten aus Boston an die Universität zu holen. Luca heißt der, und die plötzliche Konkurrenz setzt Marguerite unter Druck, zumal es Luca tatsächlich gelingt, ihre Theorie, für die sie die vergangenen Monate geopfert hat, zu widerlegen. Das wirft Marguerite aus der Bahn und zwingt sie dazu, ihr gesamtes Leben zu überdenken. Außerhalb der Mauern der Fakultät entdeckt sie eine neue Welt und taucht ein in das Nachtleben der Stadt. Regisseurin Anna Novion visualisiert die Gleichungen hier ebenso wie das Nachtleben, in das die Protagonistin eintaucht, sehr eindrucksvoll, muss ich sagen. So wirkt die Welt der Wissenschaft vielleicht nicht immer zugänglich, aber doch faszinierend. Ebenso wie die Protagonistin, und das liegt vor allen Dingen an der Hauptdarstellerin. Marguerite muss die zwischenmenschliche Kommunikation hier mühsam erlernen. Ihr Coming of Age bleibt dabei weitgehend in den vorhersehbaren Bahnen, aber ist trotzdem sehenswert, zumal, wie gesagt, die Hauptdarstellerin Ella Rumpf hier alles gibt und völlig aufgeht in dieser Rolle. Sehr beeindruckend. Der ein oder andere von euch wird sie vielleicht noch kennen aus Raw, diesem Kannibalen-Horror aus Frankreich, oder aus Tiger Girl, da hat sie die Hauptrolle gespielt beispielsweise und war jetzt auch zuletzt zu sehen in der Serie Tokyo Vice. Also Ella Rumpf trägt diesen Film und macht ihn wirklich sehenswert, muss ich sagen, und ist deswegen auch absolut zu Recht mit dem César als beste Nachwuchsdarstellerin ausgezeichnet worden, hat also den französischen Oscar gewonnen. Sie spielt ihre Figur immer einnehmend und nachvollziehbar, und da geht man dann gerne mit, muss ich sagen. Deswegen fand ich also die Gleichung ihres Lebens wirklich sehenswert. Ein französischer Film der Woche, den ich auch wirklich empfehlen kann, der nicht irgendwie klamaukig ist, sondern wirklich auch ernsthaft und doch packend, fesselnd bis zum Schluss, muss ich sagen. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Meine Empfehlung kriegt der Film. Macht euch selber ein Bild.
Ja, dankeschön, Lars. Ihr könnt euch, wie gesagt, wie ihr schon gehört habt, in Halle und in Leipzig ein Bild von der
Gleichung ihres Lebens machen. Berichtet uns über das Ergebnis der Gleichung.
Ja,
wir hoffen, dass es lösbar ist.
Ja, und was auch noch lösbar ist, ist scheinbar Daddio. Ja, ich weiß
Daddio.
Nicht.
Daddio. Mit Sean Penn. Hätte ich gerne gestern noch geguckt.
Ja.
Soll wohl so ein bisschen Kammerspielcharakter haben, also so eine Taxifahrt durch New York. Leider war der Screener schon abgelaufen. Deswegen hat es gestern nicht mehr geklappt, aber Lars und noch jemand anders haben ihn gesehen, haben uns auch was eingesprochen.
Also Lars hat was eingesprochen.
Ja,
hat
da sind wir, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was er denn zu erzählen hat.
Genau.
Jo, und dann habe ich noch Daddy-O gesehen für euch, das Regiedebüt von Christy Hall, die ja auch das Drehbuch geschrieben hat. Und ja, schon echt gewagt, muss ich sagen, für ein Regiedebüt, das so reduziert zu inszenieren. Denn wir haben hier im Grunde genommen und eigentlich und überhaupt nur zwei Personen, um die es hier geht. Nämlich auf der einen Seite Dakota Johnson, auf der einen Seite quasi der Scheibe oder des Wagens, nämlich auf der Rückbank, und am Steuer sitzt Sean Penn. Dakota Johnson spielt eine namenlose Frau, die in ein Taxi am New Yorker Flughafen JFK steigt. Sie wirkt müde, abgespannt und in sich gekehrt, hat gerade wohl nicht unbedingt eine gute Zeit hinter sich auf dem Flug beziehungsweise davor. So viel bekommt man schon mit. Auf dem Weg in die Stadt kommt sie aber dann doch ins Gespräch mit dem Fahrer, zumal der ziemlich beharrlich ist und auch gerne redet und sich selbst gerne reden hört. Die flüchtige Bekanntschaft bringt die beiden allerdings dazu, sich zu öffnen. Die Konversation fördert immer mehr schmerzhafte Wahrheiten zutage. Die Geschichte entwickelt sich, die Figuren formen sich. Ein scheinbar einfaches Konzept, das sich Regisseurin und Autorin Christy Hall hier vorgenommen hat für ihren ersten Spielfilm. Christy Hall hat vorher die Highschool-Serie I Am Not Okay With This für Netflix inszeniert. In 100 Minuten Echtzeit begleiten wir die beiden Fremden dabei, sich kennenzulernen. Sean Penn spielt den proletarischen Fahrer, geboren in Hell's Kitchen, dem dunkelsten Ort in Brooklyn, als Großmaul mit losem Mundwerk. Dakota Johnson sitzt als Passagierin auf seinem Rücksitz und hat eine schwierige Familiengeschichte im Gepäck. Für sie ist die Unterhaltung mit dem Fahrer auch eine Ablenkung vom aufdringlichen Sexting ihres Freundes. Christy Hall orchestriert das Ganze wirklich ziemlich gelungen, muss ich sagen, trotz der Reduzierung auf einen Ort und zwei Menschen. Bis zum Ende ist das Ganze spannend und mit pointierten, natürlich wirkenden Dialogen gewürzt. Die mag man nicht unbedingt immer unterschreiben. Gerade das, was Sean Penn sagt, ist schon, ich würde mal sagen, grenzwertig. Und Dakota Johnson nimmt das vielleicht alles ein bisschen sehr gleichmütig hin und interessiert sich ja eben in ihrer Figur doch sehr für die Weltansicht des Fahrers. Aber die beiden Figuren entwickeln sich und diese Unterhaltung entwickelt sich halt eben auch. Und das macht es dann doch auf jeden Fall spannend und bis zum Schluss auf jeden Fall reizvoll, sich das anzugucken und anzuhören. Wie bei einer Therapiesitzung kommt hier nämlich im Laufe der Zeit immer mehr zur Sprache und lässt die Figuren in einem neuen Licht erscheinen. Ich finde, es ist ein sehenswertes Debüt einer vielversprechenden Regisseurin. Daddy-O läuft ab dieser Woche im Kino.
Ja, und auf jeden Fall freue ich mich auch auf Sean Penn. Werde ich mir natürlich auch noch nachholen, denn zuletzt hatte ich ihn gesehen ja in diesen Licorice Pizza. Da habe ich zuletzt genau Sean Penn gesehen. Einer kleinen Nebenrolle. Und hier.
Sean Penn lohnt sich eigentlich immer. Ich persönlich mag auch so diese kleinen Kammerspielcharakter oder Filme mit diesem Kammerspielcharakter und dieses Echtzeitding. Daher interessante Voraussetzungen und werde ich mir bestimmt noch anschauen, wenn es sich ergibt.
Wir machen jetzt mal ganz kurz noch zwischendurch den
der Soundtrack des Monats.
Der kommt diesen Monat von Clint Mansell von dem Film Love Lies Bleeding, den wir scheinbar noch besprechen. Der ist noch gar nicht angelaufen, aber wir haben ihn schon fast alle gesehen. Freut euch drauf. Hier ist erstmal die Musik.
Hey, Tonio, geht mich zwar nichts an, aber was treibst du denn da? Ist doch keine Jahreszeit zum Sehen.
Ist nur Korn für die Vögel.
Hier, Freund, ja? Wer gut zu Vögeln ist, der scheint eine liebevolle Seele zu haben.
Ja, und von uns ist ja bekannt, dass wir hier bei Filmriss alle eine liebevolle Seele haben. Besonders Toni.
Da muss er selber lachen.
Ja, und er ist liebevoll auch immer dabei im Radio. Und
pass auf, dass du nicht ausrutschst.
Ich freue mich, dass du heute hier bist.
Nur so. Für dich.
Und ja.
Es sind ja auch Ferien. Also es ist ein bisschen, es ist tatsächlich sehr wenig los hier. Wir sind nur zu zweit heute und es war auch ein bisschen schwer, Leute zusammenzukriegen. Aber wir haben ja inzwischen einen ganz guten Stamm. Ja. Deswegen können wir hier jeden Samstag für euch da sein, ob ihr das wollt oder nicht.
Genau, tatsächlich ist es so, dass hier alle irgendwie ausgeflogen sind. Aber wir waren im Kino. Lars war auf jeden Fall im Kino. Er hat einen Film gesehen, den ich auch letztens erst im Sneak hatte. Und da hören wir erst mal rein, was er dazu zu erzählen hat. Und dann sage ich mal noch was dazu.
Ich habe auch noch Dessert gesehen in dieser Woche. Ein Film, der wirklich ziemlich eigenwillig ist, würde ich mal sagen. Fawzi Ben Saidi hat ihn gemacht. Der war auch schon auf vielen Festivals zugegen mit seinen Filmen. Und ist, glaube ich, jetzt bei uns noch nicht groß gelaufen, was er bisher so gemacht hat. Ist allerdings durchaus hoch angesehen. Das Ganze ist bunt und quer produziert. Frankreich, Deutschland, Marokko, Belgien, Katar. Aber es spielt eigentlich in Marokko und zwar im tiefsten Süden von Marokko. Wir haben hier zwei Freunde, und zwar Mehdi und Hamid, die arbeiten für ein Inkasso-Unternehmen. Wer sich das etwa vorstellen kann, im Süden von Marokko, wo es wirklich nicht viel gibt, außer viel Staub und ein paar Bauern, die irgendwie versuchen, über die Runden zu kommen. Ja, der kann sich schon vorstellen, dass das eine ziemliche Sisyphus-Arbeit ist, dort als Inkasso-Unternehmen unterwegs zu sein und die Menschen dazu zu bringen, ihren Kredit zurückzuzahlen. Sie sind nun mal arm und absolut nicht imstande dazu. Zu wenden gäbe es auch sowieso nichts. Ratenzahlung ist keine Option. Schließlich kämpfen alle irgendwie ums Überleben. So landen am Ende nur ein Teppich, eine Ziege und eine Satellitenschüssel im klapprigen Auto der Schuldeneintreiber. Das Kreditinstitut, für das die beiden arbeiten, ist ein windiger Haufen mit zweifelhaften Geschäftspraktiken. Die Schuldner sind äußerst einfallsreich, wenn es darum geht, sich um die Rückzahlung zu drücken. So stolpern Mehdi und Hamid von einer absurden Szenerie in die nächste. Diese urkomischen Episoden erinnern etwa mit ihrem staubtrockenen Humor an das Kino von Aki Kaurismäki. Sehr wortkarg und sehr, sehr trocken, humorig, aber wirklich pointiert und gelungen. Zwischen den Zeilen blitzt aber auch immer wieder Kritik an den Zuständen auf, ganz klar. Die Armut, die hier herrscht, ist eben auch eine, die von ja, Regierungsseite gemacht ist, durch Korruption geprägt ist auf der Regierungsseite. Und ja, das will der Filmemacher hier durchaus anprangern. Der Ton ändert sich allerdings drastisch, als ein entflohener Sträfling auftaucht auf der Bildfläche, den ein Älterer auf den Rücksitz eines Motorrads gefesselt hat. Dann wird Dessert plötzlich zu einem Rachedrama. Für 3000 Dirham sollen die Freunde den namenlosen Fremden überführen. Doch der klaut ihr Auto und übt blutige Rache an dem Mann, der ihn ins Gefängnis gebracht hat, um wieder mit seiner Frau zusammen zu sein und mit ihr gemeinsam durchzubrennen. Ja, das Ganze beginnt also als quirliges Roadmovie und entwickelt sich zu einem wortkargen Western mit langen statischen Einstellungen, also wirklich absolutes Hardcore-Arthouse, würde ich mal sagen. Regisseur Fahd Ben Saidi lotet die beiden Enden dieser Tragikomödie gnadenlos aus. Der 56-Jährige fordert den Zuschauer heraus. Im Kern seines sechsten Spielfilms, der seine Weltpremiere im Rahmen des Cannes Filmfestivals feierte, steckt die ganze Bandbreite der menschlichen Existenz, Liebe und Tod, Freundschaft und Gier. Die ausdrucksstarken Aufnahmen von Florian Berutti unterstreichen das existenzielle Drama. Dessert ist ein ungewöhnlicher Trip für ein aufgeschlossenes Publikum, aber ich würde auch niemanden übel nehmen, wenn er irgendwann unterwegs einschläft. Also es ist wirklich ziemlich fordernd, muss ich sagen. Aber ein Tipp auf jeden Fall für die erste Stunde, würde ich mal sagen, denn die lohnt sich wirklich. Hier haben wir es mit einem sehr schönen Road-Buddy-Movie zu tun aus Marokko, aus dem man ja sonst auch nicht so viel zu sehen bekommt.
Jo, danke Lars. Also gewisse Sachen, da kann ich zustimmen, manches nicht. Also entweder bin ich wirklich eingeschlafen und weil blutige Rache, wenn da irgendwas passiert ist, habe ich es nicht mitbekommen. Also ich habe da mal nichts mit blutiger Rache oder ich habe wirklich stark geschlafen kurz am Ende. Weil es war wirklich zerrte an meinen Nerven, aber nicht inhaltlich, weil inhaltlich wie die Leute das da eintreiben, das machen und Leute sagen und die von den Schulden eingetrieben wird, die haben ja auch ihre Sachen, warum sie das gemacht haben und sagen, ja, wir können eben kein Geld zurückzahlen und ihre, oder irgendwie ein Sohn, der hat da irgendwie, ja, Kredit genommen, ist eigentlich, damit hat er den Schlepper bezahlt und ist verschwunden und solche Sachen. Das sind ja alles interessante Geschichten und auch die zwei Typen, aber auch schon das, schon die erste Stunde, finde ich alles, ist so alles zäh und so zu lang und zu getragen, dass ich da irgendwie, ja, das war alles so, also so wie die Wüste. Nicht nur der Humor war trocken, sondern auch der Film an sich, fand ich. So, also, ja, also, wo Lars von trockenen Humor jetzt sprach, dachte ich, ja, sehr trocken.
Naja, alles. Dann passt es doch zum Titel.
So, ja. Desserts, also es geht hier nicht um eine Nachspeise.
Auch wenn die irgendwie mit diesem, ja, mit diesem phonetischen Karlauer so ein Stück weit spielen. Ne?
Ja,
also
das ist
im Titel hat man diesen Accent Graf oder Accent de Gue, ich weiß es immer nicht, wie rum der sein muss, damit er so oder so heißt, aber diesen Betonungsstrich auf jeden Fall über dem E, das ist eigentlich wie Dessert klingt, wie die Nachspeise. Und dann geht es aber eben doch um die Wüste hauptsächlich. Also ja.
Und was in der Wüste eben passiert, genau.
Spricht für mich so ein bisschen für diesen gewollt gekünstelten Charakter, den ich manchmal sehr anstrengend dann immer finde.
Besonders, wenn der Regisseur hier was kritisieren will und ich habe es nicht mitbekommen, was er da kritisieren will. Also ich wusste gar nicht, dass der Film irgendwas kritisieren will. Das ist eben dann, ja, weil du schauen wir dann vielleicht ein bisschen mit der Kultur dich auseinandersetzt, wissen musst, wie läuft es da in dem Land ab, wie ist es da. Ne? Das wurde ja nicht direkt präsentiert. Du wirst da reingeworfen und gehst mit diesen Schuldeneintreibern halt mit. Ja, auf jeden Fall kann ich sagen, entweder mag man solche Filme total oder geht komplett ausgeschlafen in diesen Film. Als ich den Film letzte Woche im Sneak hatte, dachte ich mir, das ist eigentlich so ein perfekter Film. Irgendwie in der Passage-Kino und schön nach Sonntagnachmittag ausgeschlafen und dann geht man hin und dann ist das Fly genau dort richtig aufgehoben. Also nicht so für die Abendunterhaltung, so Nachmittagsprogramm. Genau, sehr ruhig.
Also wenn ihr euch von den 30 Grad da draußen abkühlen möchtet, dann geht in den klimatisierten Kinosaal in die Wüste.
Und schaut euch dort trockene Wüste an. Also vom Lars auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Ja,
als naja, eine Empfehlung für die erste Stunde, ja, hat er gesagt. Ja, ne? Danach wird es dann ja, schon sehr speziell.
Ich fand, das war gar nicht speziell. Kurz schwingt nur die Handlung in eine andere Richtung.
Da hilft nur eins.
Und dann bin ich vielleicht eingeschlafen, ich weiß es nicht. Und dann war ich wieder wach.
Eigenes Bild machen.
Das ist einfach auch für mich als Kritiker vielleicht nicht gut, oder vielleicht ist es doch ein Zeichen.
Desserts für eine Handvoll Dirham. Wisst ihr doch Bescheid, was euch erwartet.
Ja, und jetzt hören wir noch mal, was Lars vom Kalovari Filmfestival zu berichten hat. Und Start.
Hey, hey, Dobri den und hallo und herzlich willkommen nochmal von meiner Seite aus Kalovi Vari. Herzlich willkommen hier beim Filmfestival, dem internationalen Filmfestival, das hier zum 58. Mal stattfindet. Und ja, große Tradition, eines der ältesten Filmfestivals weltweit. Und ja, wie immer eine Reise wert, würde ich mal sagen. Nicht nur, weil es hier so schön sonnig ist und die Altstadt und die Stadt an sich halt einfach dazu einlädt, hier zu flanieren und das ganze Flair, die ganze Atmosphäre halt wirklich auch auf dieses Filmfestival ausgerichtet ist. Es sind unheimlich viele junge Menschen in der Stadt, die hier jedes Jahr frei arbeiten beim Festival, volontieren, also freiwillig arbeiten und eben hier dafür dann in die Kinos auch reingehen können, die dann halt eben Teil dieser Crew sind. Es herrscht einfach eine sehr lockere und sehr leichte Atmosphäre. Das merkt man halt auch einfach, weil die Stars sind gelöster hier als jetzt im kalten und wirschen Berlin im Februar. Und lassen es sich gut gehen hier auch, lassen sich feiern vom Publikum. Und es ist halt auch immer wieder schön. Sehr, sehr bezeichnend ist das immer wieder mit den Festival-Trailern. Dieses Jahr gibt es einen neuen mit Benicio del Toro. Kurzfilme, die vor den Filmen laufen, vor den Hauptfilmen laufen und die einfach immer wunderbar augenzwinkernd sind und wo sich die Schauspieler und Schauspielerinnen halt auch wirklich herrlich selbst aufs Korn nehmen, möchte ich mal sagen. Daneben kann man aber auch wirklich tolle Filme hier sehen. Vieles, vieles aus dem Programm von Cannes und Venedig und Berlin ist hier im Programm. Beispielsweise The Substance, der vielfach gefeierte Horrorfilm, der in Cannes lief. Kinds of Kindness, der neue Film von Yorgos Lanthimos, läuft hier ebenfalls in der großen, auf der riesengroßen Leinwand im Hauptkino. Das werde ich dann morgen sehen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und auch Maxine beispielsweise läuft von Ty West. Da freuen wir uns ja auch schon drauf, auf den dritten Teil der Trilogie nach X und Pearl. Ja, daneben gibt es aber natürlich auch tolle andere Sachen zu sehen, wie zum Beispiel Mr. Kneff oder Mr. Neff. Das ist eine Neuschnittfassung von Steven Soderberghs Kafka. Der hat seinen Film sich nochmal vorgenommen und hat ihn wirklich komplett umgebaut und erzählt ihn jetzt auch aus einer anderen Perspektive. Völlig abgefahren. Ich bin sehr gespannt. Soderbergh ist auch hier, um den Film selbst zu präsentieren. Außerdem ist Daniel Brühl hier und bekommt den Presidential Award, also diesen Ehrenpreis, der jedes Jahr verliehen wird. Da gibt es dann auch eine kleine Retrospektive seines Werks. Nebenan ist zum Beispiel zu sehen seine Regiearbeit, aber auch die ein oder andere Schauspielarbeit hier beim Festival. Und daneben sind natürlich auch einige wirklich sehr interessante Filme im Wettbewerb hier. Kneecap zum Beispiel ist ein irischer Film, auf den ich mich sehr freue. Oder auch Lovable, ein Film aus Norwegen. Da also auch sehr gespannt drauf. Ja, in den nächsten Tagen hier viel zu sehen. Ich werde davon berichten am nächsten Samstag von meinen Highlights. Schaut mal auf unseren Facebook- bzw. Instagram-Seiten vorbei. Und dort findet ihr natürlich auch jeden Tag so ein bisschen was an Eindrücken hier vom Festival in Kalovi Vari, das 58. Kalovi Vari International Film Festival. Kommt vorbei, es sind ja 5 Stunden mit dem Zug, habe ich jetzt gebraucht, hierher Richtung Süden. Schönste Landschaften, durch die man da durchquert. Und dann ist man hier, mitten im Film. Bis zum nächsten Sonntag geht das Ganze noch. Wir sehen uns, bis dahin. Tschüss.
Danke, Lars. Und wir hören noch ein bisschen Musik aus einem bekannten Film. Und dann geht's gleich weiter.
welche, die Sie sehen müssen, wissen Sie. Ich bin die ganze Zeit hier gewesen und habe die Blätter meines Gummibaums mit Olivenöl abgewischt.
Ja, und wir haben hier nicht die ganze Zeit die Blätter abgewischt. Die Musik war übrigens von Aliens, ja, als Anspielung an unseren Science-Fiction-Horror. Oder als Teaser zu den folgenden Alien-Filmen, der demnächst kommt, freut euch drauf, von Fede Alvarez. Der spielt zwischen Teil 1 und 2 und ich bin sehr, sehr gespannt. Die Featurettes und Trailer sehen sehr gut aus und hat auch schon jetzt nochmal betont, dass er auf Bluescreens verzichtet und so weiter und das alles. Und Set dreht und das kam im Kino schon Featurettes dazu. Na, ich bin sehr gespannt.
Ich muss sagen, beim Trailer war ich so ein bisschen, das sah sehr bekannt so aus, dass ich dachte, na, ob da jetzt wirklich was Neues bei rauskommt. Aber einfach, wenn du sagst, das ist, er hat auf so Greenscreen verzichtet und so echte Hintergründe genutzt, dann fixt mich das schon wieder an.
Ja, weil er eben ein bisschen back to the roots zu diesen ersten zwei Alien-Filmen zurück wollte. Und eben viel, er ist ja auch bekannt dafür. Er hat ja eben Don't Breathe gemacht und das Evil Dead Remake. Und da hat er auch komplett auf irgendwelche CGI-Sachen und so verzichtet. Bei Evil Dead hat er diese 200.000 Tonnen Blut benutzt oder was ich, weil CGI-Regen war keine Option.
Evil Dead, wie alt ist der? Von wann ist der?
2013.
Ja gut, da hätte man schon einiges aus dem Computer rausholen können.
Ich glaube, es war 2013, ja.
Ja, ja. Okay.
Genau, und er ist eben so, und ja, da sind wir mal schön gespannt,
wie das
ist. Ja, und aber es gibt noch was anderes. Wir haben den Pride Month und...
Month.
Bright Month.
Ich beiße auch immer stolz in mein Brötchen.
Und Jasmin hat uns hier was dazu präsentiert, eingesprochen für das Kino von 17 bis 33.
Der Pride Month ist eine gute Gelegenheit, auf die queere Geschichte des Kinos zurückzublicken. Und die beginnt deutlich vor Stonewall, also den Unruhen in der Christopher Street, die wir mit dem Pride Month feiern, an die wir erinnern. Denn ist es im Grunde schon von Anfang an beim Kino Queerness dabei gewesen. Schauspiel hat queere Menschen schon immer angezogen und entsprechend, ja, künstlerische Berufe. Und die sind eben beim Kino dabei gewesen, da aus den frühen Tagen so viel verloren ist und so viel alte Stummfilme aus der Zeit im späten 19. Jahrhundert und vor dem Ersten Weltkrieg gar nicht mehr rezipiert werden, können wir nicht sagen, was jetzt wirklich der erste queere Film ist. Aber es gibt auf jeden Fall schon von Anfang an queere Einflüsse auf das Kino. Ich würde jetzt mal mit dem Jahr 1917 einsteigen. In dem kommt Alla Nazimova, eine berühmte bisexuelle Schauspielerin vom Broadway, nach Hollywood, beginnt Filme zu drehen, in deren Rollen sie auch immer wieder queere Einflüsse geltend macht, wo ihre Präsenz so wahrgenommen wird. Und sie gründet den Sewing Circle, also den Nähkreis, eine Gemeinschaft queerer Frauen in Hollywood, die ja natürlich im Verborgenen existiert und Verbindungen schafft. Und sie wird zur Produzentin der ersten mit eigener Firma in Hollywood und produziert unter anderem Salome. Das ist ein Stummfilm, dann schon in den 1920ern, der ein Oscar Wilde-Stück verfilmt. Zu der Zeit hatte Alla Nazimova auch eine Beziehung mit Dottie Wilde, der Nichte Oscar Wildes, die sich in Hollywood aufhielt. Und ja, der Film gilt als einer mit einer komplett queeren Crew, wenn man den Aussagen der Leute damals glauben kann, und wirkt mit seinem Aussehen, mit seinen Vibes noch bis heute nach. Lady Gaga unter anderem hat sich davon im Stil inspirieren lassen. Leider war Alla kein finanzieller Erfolg beschieden. Der Film galt eben als zu speziell, zu künstlerisch und wird erst heute, ja, als was Kultiges rezipiert. Auch 1917 ist A Florida Enchantment herausgekommen. Das ist eine Körpertauschkomödie. Leider nach heutigen Maßstäben ziemlich rassistisch, was einige Blackface-Sachen und so etwas angeht, aber eben auch ein Film, in dem Geschlechterrollen aufgelöst, getauscht werden, scheinbar gleichgeschlechtliche Paarungen, also die Schauspieler sind gleichgeschlechtlich auf der Bühne zu sehen sind. Und das ist auf jeden Fall auch ein Beispiel für frühes queeres Kino, das da eine fantastische Ebene reinbringt, aber eben ganz eindeutig ja solche Dynamiken aufbricht. Aber es gab auch Filme, die ganz explizit Queerness angesprochen haben. Da wäre der deutsche Film anders als die anderen besonders zu nennen. Der ist 1919 erschienen, zu einem kurzen Zeitpunkt, als keine Zensur stattfand in der frühen Weimarer Republik. Und wurde unter anderem von Magnus Hirschfeld mitgestaltet. Magnus Hirschfeld war der Gründer des Instituts für Sexualwissenschaften und hat sich verdient gemacht um die Erforschung von Homosexualität, aber auch für die Rechte von Transmenschen. Und ja, seine Archive waren mit das Erste, was die Nazis bei den Bücherverbrennungen mit ins Feuer geschmissen haben. Er war schwul und jüdisch. Das Schwulsein hat er nicht so offen an die große Glocke gehängt, weil er wollte sich auch eine wissenschaftliche Unabhängigkeit bewahren. Aber ja, er ist mit so etwas wie Anders als die anderen auch an die Öffentlichkeit getreten, um den Ruf von Schwulen in der Öffentlichkeit besser zu machen und auch dafür zu plädieren, sie besser zu behandeln. Zu der Zeit galt der Paragraph 175, der männliche Homosexualität komplett unter Strafe stellte. Und in Anders als die anderen geht es darum, wie dieses Gesetz das Leben eines Violinenvirtuosen zerstört. Der wird von Konrad Veidt gespielt, der später auch in Casablanca nochmal aufgetreten ist und ja allgemein jemand war, der sich entsprechend für die Rechte von Minderheiten gegen Faschismus ausgesprochen hat und auch Deutschland verlassen musste entsprechend später. Anita Berber, berühmte Nackttänzerin und auch eine queere Person, ist auch in dem Film drin. Und Magnus Hirschfeld selbst tritt auf als Doktor, also im Grunde als er selbst, und hält ein Plädoyer für Toleranz, für die Rechte von Homosexuellen. Und der Film wurde 1920, als das erste Lichtspielgesetz in Kraft trat, in der Weimarer Republik sofort verboten. Aufnahmen wurden zerstört, sodass heute noch Fragmente erhalten sind, teils aus einem Dokumentarfilm, den Hirschfeld später produzierte und der in der Ukraine erhalten geblieben ist, und teils eben aus Aufzeichnungen über den Film und dann als Zwischentitel drin. Also wenn ihr heute eine Version des Films seht, dann ist nur noch etwa ja die Hälfte erhalten, 40 Minuten Material, und der Rest ist im Grunde aufgefüllt, aber dennoch ein wichtiges Zeitdokument und ein Zeichen, dass ja offen über Queerness zu sprechen im Film immer wieder Zensurbestrebungen nach sich gezogen hat. Das Ganze wurde über die 20er in die 30er Jahre hin etwas weniger. Es gab um die Weltwirtschaftskrise herum auch den sogenannten Pansy Craze in den USA, und in Deutschland hat mit dem Eldorado und anderen Clubs im Berliner Nachtleben Queerness durchaus Medien angezogen und wurde Thema. Allerdings auch nicht ohne Widersprüche, denn es haben sich ja Konservative immer wieder auch gegen Queerness ausgesprochen. In den USA war das die Legion of Decency, eine extreme katholische Organisation, die versucht hat, Kinos zu boykottieren, lokale Zensurstellen. In Deutschland waren es die Nazis, und das hatte seine Auswirkungen. Dennoch sind in den 30er Jahren viele Filme entstanden, so in der frühen Tonfilmzeit. Da ist auf jeden Fall Mädchen in Uniform von Florentine Sagan zu nennen. Das ist eine lesbische Liebesgeschichte in einem preußischen Mädchenpensionat zwischen einer Lehrerin und einer Schülerin, die in ihrer Tragödie auch ja preußische Erziehung kritisiert, aber eben auch einer der ersten lesbischen Filme ist, der das auf diese Weise thematisiert. Und das war ein Welterfolg. Und wurde dann eben entsprechend auch rezipiert, aber gleichzeitig auch als jugendgefährdend eingestuft, immer wieder zensiert, auf unterschiedliche Weise in verschiedenen Märkten wie Japan, wie den USA, wie Frankreich. Und gleichzeitig oder kurz zuvor, 1930, ist auch Marlene Dietrich in die USA gekommen und hatte dort in Marokko einen sehr eindrucksvollen ersten Auftritt, denn dort tritt sie als Kabarettsängerin im Smoking auf die Bühne und küsst eine Frau im Publikum. Und auch das hat positiven Anklang gefunden. Es war ein bisschen exotisch, es war ein bisschen europäisch, aber es war eben auch offen gezeigte Queerness, die dann im Marketing der Zeit aufgegriffen wurde. Und entsprechend ist Marlene Dietrich ein bisexueller Star geworden. Und das auch offen so in den frühen 30er Jahren. Und Greta Garbo hat dann inspiriert von Mädchenuniform auch ihren Film über Königin Christine machen können. Eine Königin in Schweden, die ja sehr butsch aufgetreten ist, von sich selber sagt, sie würde als Junggeselle sterben, ihre Kammerzofe auf den Mund küsst. Also da war die Queerness sehr, sehr offen in diesem Film. Und es war auch Garbos eigene Lieblingsrolle, denn Garbo selber war auch queer. Und diese Filme hatten Erfolg, aber sie haben auch die konservativen, die Zensoren weiter provoziert. Und dazu kamen eben sehr, sehr viele Filme, in denen Queerness als Nebenrolle oder als etwas Provokantes dargestellt wurde. Und irgendwann, als die konservative Wende der 30er Jahre nicht mehr aufzuhalten war, als in der Weltwirtschaftskrise die Einnahmen der Studios sanken und sie glaubten, sich Zensur nicht mehr leisten zu können, haben sie zu Selbstzensur gegriffen und den sogenannten Hays Code eingeführt, in dem Queerness als sexuelle Perversion als Filminhalt ausgeschlossen wurde. Mehr oder weniger erfolgreich, denn auf einer Symbolebene ist es im Film Noir und anderen Genres immer noch vertreten gewesen, aber es hat offene Queerness, wie sie zuvor existiert hat, für eine lange Zeit aus den Kinos verbannt. In Deutschland sind die Nazis an die Macht gekommen und das Propagandaministerium hat die Filmproduktion unter seine Kontrolle genommen und auch da war dann kein Platz mehr für Queerness. Entsprechend ist mit den 30er Jahren auch dann eine Zeit begonnen, in der es schwierig wurde. Und das hat auf jeden Fall über die 50er fast schon bis zu Stonewall angehalten. Wie unter den Bedingungen noch Filme entstanden sind und was danach kam, können wir auf jeden Fall in einer anderen Sendung noch besprechen. Aber für heute sollten wir, glaube ich, mitnehmen, dass es gerade in Anfängen des Kinos auch viel Queeres zu entdecken gab, dass Zensoren schon immer versucht haben, Einfluss zu nehmen und besonders Queerness als etwas Problematisches für sich gesehen haben und es dennoch seine Räume gefunden hat und auch viele ikonische Filme schaffen konnte, die sich noch heute anzusehen lohnen.
Ja, dankeschön, Jasmin, an den Ausflug an Anfang der Filmemacherei und der Queerness in Kinofilmen. Wir bringen euch jetzt noch zum Ausklang etwas Musik und dann kommt noch unser berühmtes, geschätztes Filmquiz.
Ich will ganz offen zu dir sein, Kevin. Das Universum ist weit davon entfernt, perfekt zu sein. Da ist eine ganze Menge gestümpert worden. Er hatte ja auch nur 7 Tage Zeit dazu. Da sind überall noch Löcher.
Die Filmriss-Sofa-Ecke.
Ja, okay, wir sind in die Sofa-Ecke reingerutscht durch diesen schönen Star Trek 2 Soundtrack. Da gibt es so einen richtigen Schock. ich möchte euch Schock präsentieren. Wir hatten schon mal zum Filmstart drüber geredet, aber vielleicht ist er auch etwas untergegangen, weil könnte sein, dass nicht jeder diesen Schock gesehen hat. Schock, ein Kinofilm aus Deutschland, ein deutscher Milieufilm von Dennis Muschito und Daniel Rakete-Siegel. Und die beide auch das Drehbuch geschrieben haben. Und Dennis Muschito ist auch ein hier in der Hauptrolle zu sehen. In der Nebenrolle noch Fahri Yadim und die großartige Anke Ennege. aber es ist wirklich ein düsteres Drama, was in Köln spielt. Und wir haben hier Bruno, der als Arzt in Köln unterwegs ist, aber vor kurzem seine Zulassung verloren hat, weil er eben ja auch er ist abhängig von gewissen Sachen gewesen und ja, und da hat er seine Zulassung verloren. Und jetzt hilft er Leuten unter der Hand für Geld ja in irgendwelchen ja, düsteren ja, Milieus wie da, wo die Frauen Leute empfangen, um Sachen mit sich machen zu lassen. und dann gesundheitliche Probleme haben und dann ruft der Chef von ihr an und hilf mal der Frau. Ja.
So was guckst du mich da so an?
Ich dachte, hast du Fachbegriffe jetzt parat?
Nee.
Ja,
also kenn so mich in dem Milieu nicht so
düsteren
aus.
Nein, Milieus nein. Und so weiter und ja, und dann kommt es auch kurzerhand zu einem Schusswechsel. Ein Bekannter von ihnen wird angeschossen. Und aber das so nebenbei, dann gibt es noch so eine Sache, er bekommt von der Ärztin einen Auftrag, sich um jemanden zu kümmern, um einen Italiener, der irgendwie so eine besondere Behandlung braucht, um weiterleben zu können. Ja, und das alles so im Zwielicht, also hauptsächlich, es geht hier die ganze Zeit, dass du als Zuschauer dem Bruno folgst und was er so, und man kriegt die ganze Umgebung und alles, was so um ihn rum geschieht, er besucht zwischendurch seine Schwester und so, und man, ob, dass er eine Frau hatte oder ein Kind hatte oder so, es wird einfach nicht alles so erzählt. Man kriegt das so mit, man muss aufpassen und kriegt dann halt so mit, wie halt, ja, das ist eben natürlich geschrieben, so die ganze, so organisch, wenn du nicht richtig auf die Gespräche aufpasst, dann kriegst du so gewisse Sachen nicht mit. Also der ist sehr cool geschrieben. Wir hatten damals mit den Regisseuren und Drehbuchautoren zur Filmkunstmesse sprechen können und haben auch da schon empfohlen. Ja, und den gibt es dann später hier, deswegen nochmal hier in der Filmungsecke, erst auf Blu-ray jetzt erschienen. Und bei welchem Label kann ich jetzt gerade leider nicht sagen, aber er ist auf Blu-ray und DVD. Muss vielleicht Lars noch nachreichen, weil ich kann es hier, ich habe ihn leider nicht in der Hand, mir kann es jetzt nicht sagen. Erschienen, was mich sehr, sehr freut, dass so ein Indie-Film auch auf Blu-ray erschienen ist, weil manchmal wird leider gespart. Also es gibt ja, es ist ja so, wenn die Leute es nicht wissen, man muss für das Blu-ray-Konsortium immer irgendwie 3-4 Euro mehr bezahlen, damit man den mit so eine Lizenzgebühr, die es bei DVD nicht gibt. Und kleine Filme, kleine Label, ja, müssen dann das extra bezahlen und das lohnt sich für viele Label nicht unbedingt. Und da freue ich mich trotzdem, dass es diesen kleineren Film auf Blu-ray gibt in guter Qualität. Da ich noch ein Medienfreund bin, der das gerne im Regal hat und dann das gute Ding auch von dort sehen kann. Also große eine Empfehlung, Schock, ein wirklich interessanter Milieufilm, düster und sehr authentisch mit eben Farid Adim und Anke Engelke in den Nebenrollen. Und ja, den gibt es dann eben hier gleich zu gewinnen. Das ist mal unsere Empfehlung aus der Sofa-Ecke. Und ansonsten jetzt in den ja, im Warenhandel erhältlich. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir doch gleich zu unserem berühmten, worauf ihr alle wartet. Ihr seid gespannt, hängt vor den Radios ab, kniet euch vor, das Ohr geht immer näher ran an die Hörmuschel, weil ihr versucht ja eigentlich auch die ganze Zeit leise zu sein, weil ihr Angst habt, dass irgendwas euch holt. Aber jetzt kommt das
Filmriss Filmquiz.
Ja, und dann hört doch mal genau hin, was das hier wohl ist.
So, wir sind soweit, Rückblick.
Warten Sie.
Wir sind entsorgt, lassen Sie uns rein.
Was ist mit Kane?
Irgendwas sitzt an ihm fest, wir müssen ihn sofort auf die Krankenstation schaffen.
Was heißt irgendwas? Ich will eine klare
Definition. Irgendein Organismus. Öffnen Sie die Luke.
Moment bitte. Wenn wir ihn reinlassen, wird möglicherweise das ganze Schiff verseucht. Sie kennen die Quarantänebestimmung. 24 Stunden sind Vorschriften.
Bis dahin ist er vielleicht tot. Machen Sie die Luke auf.
Wenn wir die Vorschriften verletzen, kann es für alle aus sein.
Würdest du bitte die Luke öffnen? Wir müssen ihn sofort reinschaffen, hörst du?
Nein, das kann ich nicht machen. Wenn ihr an meiner Stelle wäret, würdet ihr genauso handeln.
Ripley, das ist ein Befehl. Öffnen Sie sofort die Luke, haben Sie verstanden?
Ja.
Ich sagte, das ist ein Befehl. Hören Sie!
Ja, ich habe gehört, was Sie sagten. Die Antwort ist nein.
Innere Luke offen.
Ja, ich denke, es ist nicht nur für Nichtkenner nicht allzu schwer, aber ich fand, es ist was Klassisches, was gut an unserem Film, den wir heute besprochen haben, ein bisschen so dazu passt, zu so diesen Art von Filmen. Und wenn ihr das wisst, dann bitte
schreiben an filmriss@popculture.de.
Ja, genau. Und das letzte Quiz war Elvis, wie ich hier lese.
Mit Austin Butler.
Ja, Austin Butler, auch ein Schauspieler, der gerade richtig punktet in vielen Sachen. Bei gerade, das muss ich auch noch nachholen. Auch
ich war
Gutes.
Die Woche gucken. Ja. Ja, ich habe einen anderen Film erwartet, aber mach dir selbst ein Bild.
Ja, also ich denke, ich habe so einen Eindruck durch die Besprechung, da hast du zugehört, was es schon ist, dass man da schon die Richtung kennt. Genau, wir hatten ihn bei Elvis, wir hatten ihn bei Dune 2 jetzt dort. Es gibt jetzt noch so eine Fliegerserie, glaube ich, auf Apple, wo also er ist ganz gut am Durchstarten. Genau, also Elvis gab es zuletzt. Ja, wir haben natürlich für A Quiet Place Tag 1 gibt es natürlich Taschen, Kinotickets und ganz wichtig einen Stressball. denn damit könnt ihr direkt ins Kino rein und wenn euch das zu intens ist, dann immer schön drücken. Und was ist denn jetzt? Jetzt ist mein Tablet weggegangen.
Oh nein.
So, ja, und wie schon angekündigt, gibt es natürlich, wie den Film, den ich gut hier betitelt habe, für Schock gibt es natürlich Blu-rays zu gewinnen. Da könnt ihr euch natürlich auch dafür qualifizieren. Dann gibt es noch Kafka im Mediabook. Das ist eine Serie, die wird demnächst noch die liebe Lisa besprechen. Ich kann jetzt schon sagen, oder sie hat schon mal besprochen, bevor es rauskam. Auf jeden Fall war sie begeistert. Das kann ich schon mal sagen. Sie ist kein Kafka-Freund, aber hat gesagt, diese Serie oder dieser Film, ich glaube, es war eine Serie, hat ihr sehr, sehr zugesprochen. So. Und es gibt natürlich Freikarten für Sam und Luise, Klassiker, der nächsten Dienstag bei Best of Cinema ins Kino wiederkommt. Und da freue ich mich auch wieder drauf, den da zu sehen. Ein Tony Scott-Film mit einem ganz, ganz jungen Brad Pitt, der da irgendwie mit auftaucht. Ja, da wollen wir was sagen, denn jetzt ist die...
Der Unfall drüben im roten Sektor L14 hat die Belegschaft um weitere 63 reduziert. Ihr Verlust beläuft sich damit auf insgesamt 242 gegenüber 195 bei uns. Arbeitet weiter so gut und verhütet Unfälle. Die Schicht ist beendet.
Ja. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, wir leben noch, Toni.
Wir waren leise genug.
Und...
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Ja, wir sagen auf Wiedersehen, ganz leise. Grüße gehen auch raus an Lars, der da irgendwo rumtingelt in der weiten Welt.
I think it's time to blow this.
Und alle anderen, die jetzt nicht da sein konnten.
Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Und natürlich auch schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt bei diesen Temperaturen oder nachhört eben in den Podcast-Anstalten, Apps und so weiter, wo man das alles hören könnt in euren Implantat und so weiter. Danke, Toni, dass du da warst. Und
wir geben ab an die angeschlossenen Podcast-Anstalten.
Tschüss.